Sie war anders als die anderen. Also sie sah nicht wirklich anders aus, aber sie hatte andere Interessen. Sie verhielt sich etwas anders als die meisten anderen, sprach über komische Dinge. Und das war genug, dass ihre Klassenkameraden sie gnadenlos aufgezogen haben. Heutzutage würde man die Begriffe Bullying oder Mobbing benutzen, dass sie, naja, ganz schön viel Hohn und Spott von ihren Klassenkameraden einstecken musste. Dieses Mobbing hat sie also nachhaltig beeinträchtigt, hat ihr Herz sehr, sehr tief verletzt. Und eigentlich bis heute ist sie nicht drüber weggekommen. Aber sie hat einen Lichtblick gefunden, was die Ausrichtung ihres Lebens verändert hat. Für sie war die Musik immer sehr wichtig und sie ist in einen Chor gekommen. Und in diesem Chor haben sie alte Glaubenslieder gesungen. Also wenn ich von alt rede, meine ich teilweise richtig alt. Also waren auch Bach und so dabei. Naja, nicht die vom 19. Jahrhundert, sondern älter. Okay, können es später ausklären, okay? Jedenfalls Lieder, wo die Texte von dem Glauben gesprochen haben, von der Bedeutung von Jesus und seiner Herrlichkeit, von seinem Opfertod. Und diese Texte haben sie sehr bewegt. Sie kamen aus einer nichtchristlichen Familie. Es war auch für sie Neuland. Und sie hat sich dann immer intensiver damit auseinandergesetzt und hat sich dann entschieden, ja, mit Christus will ich leben. Und obwohl sie, wie gesagt, immer noch manche Schwierigkeiten hat, sich auseinanderzusetzen mit manchen Verletzungen, die sie in ihrem Leben erlebt hat, merkt sie, dass sie bei Christus angenommen ist, dass sie bei ihm nicht mehr der Außenseiter ist. Viele von uns wissen, wie es ist, der Außenseiter zu sein. Es ist nicht einfach, der Außenseiter zu sein. Manchmal ist es unser Aussehen. Manche von uns stammen aus anderen Kulturkreisen und sprechen ein bisschen anders. Wie wenn ich vergessen hätte, meinen Kaugummi rauszuspucken, dann würdet ihr sagen, auch den wollen wir gar nicht hören. Aber auch, wie wir es in den Zeugnissen auch gehört haben, dass viele von uns in unserem Alltag von Nichtchristen umgeben sind. Dass es kaum, wenn überhaupt, Christen in unserem alltäglichen Umfeld zu finden sind. Wir sind in der Hinsicht dann auch Außenseiter. Wir sind anders als die anderen. Und anders zu sein ist immer wieder eine große Herausforderung und tut häufig auch sehr weh. Nun, die Geschichte von dem Text, über den ich heute predigen möchte, handelt von einem Mann, der ein Außenseiter war und der auch keine Aussichten hatte, ein Insider zu werden. Ein tiefgläubiger Mann, der aber von der Glaubensgemeinschaft ausgeschlossen war. Ich lese aus der Apostelgeschichte, Kapitel 8, ab dem Vers 26. Ein Engel des Herrn sagte zu Philippus: Steh auf und zieh nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Sie führt durch eine einsame Gegend. Und er brach auf. Nun war da ein Äthiopier, ein Kämmerer, Hofbeamter der Kandake, der Königin der Äthiopier, der ihren ganzen Schatz verwaltete. Dieser war nach Jerusalem gekommen, um Gott anzubeten, und fuhr jetzt heimwärts. Er saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Und der Geist sagte zu Philippus: Geh und folge diesem Wagen. Philippus lief hin und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen. Da sagte er: Verstehst du auch, was du liest? Wenn mich niemand anleitet. Und er bat den Philippus, einzusteigen und neben ihm Platz zu nehmen. Der Abschnitt der Schrift, den er las, lautete: Wie ein Schaf wurde er zum Schlachten geführt, und wie ein Lamm, das verstummt, wenn man es schert, so so tat er seinen Mund nicht auf. In der Erniedrigung wurde seine Verurteilung aufgehoben. Sein Nachkommen, wer kann sie zählen? Denn sein Leben wurde von der Erde fortgenommen. Der Kämmerer wandte sich an Philippus und sagte, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet das? Von sich selbst oder von einem anderen? Da begann Philippus zu reden und ausgehend von diesem Schriftwort verkündete er ihm das Evangelium von Jesus. Als sie nun weiterzogen, kamen sie zu einer Wasserstelle. Da sagte der Kämmerer, hier ist Wasser. Was steht meiner Taufe noch im Weg? Er ließ den Wagen halten und beide, Philippus und der Kämmerer, stiegen in das Wasser hinab und ertauften. Als sie aber aus dem Wasser stiegen, entführte der Geist des Herrn den Philippus. Der Kämmerer sah ihn nicht mehr und zog voll Freude. Nun, die Beschreibung, den wir in diesem Text finden, sagt schon viel aus. Ein Äthiopier, ein Kämmerer, Hofbeamter der Kandake, der Königin der Äthiopier, der ihren ganzen Schatz verwaltete. Also, ein Äthiopier. Eigentlich geografisch gesehen, das Gebiet, was damit gemeint ist, ist eher das, was wir als den Sudan verstehen heutzutage. Eigentlich gar nicht das, was heute Äthiopien heißt. Aber diese Beschreibung sagt auch ganz deutlich aus, er war schwarz. Nun, interessanterweise von dem, was ich in Vorbereitung auf diese Predigt gelesen habe, habe ich gefunden, dass in der Antike scheinbar der Rassismus längst nicht so verbreitet und prägend war, wie das heutzutage der Fall ist. Aber es ist natürlich nicht, dass es das gar nicht gegeben hätte. Aber dieser Mann wird auch als Kämmerer bezeichnet. Der Begriff, den wir eigentlich da finden, ist Eunuch. Und das heißt, er ist ein Mann, der am Geschlechtsteil verstümmelt wurde. Es war zu der Zeit in manchen Kulturkreisen üblich, dass Männer auf hohe Positionen im Haus des Königs oder der Königin auf diese Art und Weise vorbereitet wurden. Die wurden als zuverlässiger angesehen, wenn sie Eunuchen waren. Das hat aber auch zur Folge, dieser Mann betete den Gott Israels an und ist von sehr weit hergekommen, um nach Jerusalem zu gehen. Wir wissen es nicht genau, wahrscheinlich für eine von den hohen Festen. Aber das mosaische Gesetz hat ihn aufgrund seiner Verstümmelung grundsätzlich und unwiderruflich von dem Gottesdienst ausgeschlossen. Er musste draußen bleiben. Stell dir vor, wenn du so überzeugt bist, wenn es dich in deinem Leben so tief betrifft und du nimmst eine sehr lange, beschwerliche Reise, ich meine, auch heute würde diese Reise von der Entfernung her als eine lange Reise gelten, aber für diesen Mann zu seiner Zeit kein Zug, Flugzeug oder derartiges. Mit seinem Wagen wird das wahrscheinlich Monate gedauert haben, um dahin zu kommen. Aber dennoch konnte er höchstens im Außenbereich von dem Tempel bleiben. Höchstens. Und wenn sie in Kenntnis waren von seiner Verstümmelung, hätte er vielleicht nicht mal so nah kommen können. Er war draußen und er musste draußen bleiben. Der Heilige Geist hat es bewirkt, dass Philippus dann gekommen ist und neben ihn hergerannt ist. Dieser Mann hatte auch sehr viel investiert. Eine solche Schriftrolle zu kaufen, wie er das gekauft hatte, also von dem Propheten Jesaja. Damals gab es auch nicht diese Drucker, wo du es einfach rausspuckst oder rufst es im Internet ab, sondern es musste alles mühevoll von der Hand abgeschrieben werden. Das heißt, diese Schriftrolle wird etwas sehr Wertvolles gewesen sein. Und er hatte diese Schriftrolle gekauft. Er hatte ihn bei dem Propheten gelesen, aber er hat nicht verstanden, was er gelesen hat. Und der Geist Gottes hat bewirkt, dass der Philippus zu dieser Zeit dann erscheint und neben ihn hergeht, herrennt und ihn dann fragt, verstehst du, was du da liest? Und der Mann lädt Philippus ein, mit in seinen Wagen zu steigen, und da muss man sich eher so eine also ein Wagen, was mit Ochse gezogen wird, vorstellen, nicht so ein Kriegswagen mit edlen Schimmel da vorne dran. Also die, für eine solche lange Reise werden sie eher die Ochse genommen haben. Und Philippus konnte dazu steigen und die haben diese Schrift zusammen gelesen. Und der Mann hat gerade aus dem Propheten Jesaja, also was wir als Kapitel 53, die Verse 7 und 8 kennen. Und wenn man sich mit diesen Texten ein bisschen mehr auseinandersetzt, stellt man fest, dass dieser Abschnitt in einem Teil ist, was wir häufig als das vierte Lied vom Gottesknecht bezeichnen. Das heißt, es sind verschiedene Lieder, die da drin enthalten sind, die von einem besonderen Diener Gottes erzählen. Und in diesem vierten Lied vom Gottesknecht wird, also, wow, das, da könnte ich lange darüber reden. Wir konzentrieren uns jetzt auf diese zwei Verse, die er gelesen hat. Aber der Mann hat gefragt, von wem spricht der Prophet hier? Von sich oder von jemand anderen? Nun, ich kann sagen, er war mit dieser Frage nicht allein. Bis heute noch streiten sich die Gelehrten, wer es genau da gemeint, an wen hat Jesaja gedacht. Aber ich möchte diese zwei Verse aus unserem Text nochmal vorlesen, wo er aus Jesaja zitiert. Wie ein Schaf wurde er zum Schlachten geführt und wie ein Lamm, das verstummt, wenn man es schert, so tat er seinen Mund nicht auf. In der Erniedrigung wurde seine Verurteilung aufgehoben. Seine Nachkommen, wer kann sie zählen? Denn sein Leben wurde von der Erde fortgenommen. Wieder, auch nur zu diesen zwei Versen könnte man wirklich viel sagen, aber ich konzentriere mich darauf, dass, lassen wir den zweiten Vers da bitte. Die Verbindung zwischen diesem Mann, der den Text gelesen hat, diesem Kämmerer, dem Text selber, der Taufe und der, um wen es wirklich geht in dem Text, nämlich Jesus. Philippus, ja, also Philippus durfte dem Kämmerer auslegen, wie dieser Text von Jesus gesprochen hat, auch wenn es Jahrhunderte vor Jesu Geburt geschrieben wurde. Und hat das Evangelium, die gute Nachricht, das, was Jesus für uns getan hat, für den Mann aufgeschlüsselt, erzählt, dass er sehen konnte, wie diesen Text dann auch in Erfüllung gegangen ist. Und der Schlüssel für diese Verbindung zwischen diesem Mann, der Außenseiter war, der nach den Gesetzen Israels niemals reinkommen durfte, diesem Text der Taufe und Jesus selber, ich denke, dass ist in diesem ersten Satz hier zu sehen. In der Erniedrigung wurde seine Verurteilung aufgehoben. Wie kann das denn sein? In der Erniedrigung? Es ist das Erstaunliche, ja, das fast Unglaubliche von dem Kreuzestod Jesu. In seinem Kreuzestod wurde er erniedrigt, aber in seinem Kreuzestod wurde er auch frei gesprochen. Von dem Menschen wurde er verurteilt, von dem Menschen wurde er erniedrigt. Aber Gott hat diese Erniedrigung benutzt, um ihn herrlich zu machen. Und er hat seinen Sohn von den Toten auferweckt. Das ist Wahnsinn. In der Erniedrigung wurde er freigesprochen, wurde er verherrlicht. Und der Kämmerer hatte dann gesagt, ich will Anteil daran haben. Ich will ein Teil davon sein. Und als sie zum Wasser gekommen sind, hat er gefragt, was hindert mich daran, getauft zu werden? Und die Verbindung dann zwischen diesem Mann, dem Text und der Taufe? In der Taufe werden wir mit Jesus verbunden, in seiner Erniedrigung. Wir werden mit Jesus verbunden in seinem Tod. Paulus spricht davon in Römer Kapitel 6, dass wir in der Taufe mit Jesus sterben und wir werden begraben. Wir sterben zu unserem Selbst. Wir sterben zu unserem alten Leben. Und das alte Leben muss nicht heißen, ich meine, die beiden haben erzählt, also eigentlich kommen wir schon unser ganzes Leben in Gottesdienst, ob freiwillig oder nicht, das sei dahingestellt, die kommen schon ihr ganzes Leben hierher. Und die kennen keine Zeit, wo sie nichts von Jesus gewusst haben. Natürlich sollten sie nicht zu dem Leben, wo sie Jesus schon gekannt haben, sterben. Aber das Erkenntnis, dass wir es von uns aus selber nicht schaffen können, dass wir voll und ganz auf ihn angewiesen sind. Und das ist das Schöne auch an der Taufe, wenn man, ich betone das immer wieder im Taufseminar, man tauft sich nicht selber, man lässt sich taufen. Und wenn man es sich überlegt, ehrlich, ich habe noch keinen zu lange unter dem Wasser gehalten, aber die Möglichkeit ist da. Ihr guckt mich immer noch so komisch an. Leute, nein, in der Taufe, und ich denke, das ist ein wesentlicher Bestandteil davon, in der Taufe machen wir uns hilflos. Wir geben uns ganz und gar hin. Und in dem Taufbecken heute ist es in vielerlei Hinsicht symbolisch. Ich bin es, der sie taufen wird. Ich könnte sie drunter halten. Mit manchen habe ich schon gescherzt. Wir singen 3-4 Strophen, dann bringe ich dich wieder hoch. Nein, aber in der Taufe sagt man zu Jesus, ich kann es nicht mehr. Du sollst alle Kontrolle über mich haben. Und wenn wir uns hingeben, wenn wir zu uns selbst sterben, dann erweckt er uns zum neuen Leben. Und diese Erweckung zum neuen Leben wird dargestellt in der Taufe, aber es ist eine Tatsache, eine Wahrheit, was in uns passiert, was uns verwandelt und verändert, was Jesus bewirkt durch die Kraft seines Vaters, zur Verherrlichung des Vaters. Und wir bekommen seinen Heiligen Geist, der uns leitet, der uns führt, der uns begleitet und uns niemals allein lässt. Und wir sind bei ihm zu Hause. Wir sind bei ihm keine Außenseiter. Wenn wir uns hingeben, es ist vollkommen egal. Und für den Kämmerer war es vollkommen egal, wie er ausgesehen hat, welchen körperlichen Zustand er hatte, welche Krankheiten man hat, welche Unzulänglichkeiten man in seiner Persönlichkeit hat. Oh ja, wir kennen es, draußen zu sein. So viele verschiedene Gründe. Vielleicht eine psychische Störung, vielleicht Übergewicht, vielleicht zu wenige Haare. Also so viele Gründe, warum wir von Menschen ausgeschlossen werden, Außenseiter sind. Und für Jesus zählt das nicht. Wir werden in ihm, in sein Leib, in sein Reich aufgenommen, angenommen. Und wir sind nicht mehr Außenseiter. Wir sind Teil von dem Leib, von dem Schöpfer dieser Erde. Er nimmt uns auf, er gibt uns neues Leben. In der Erniedrigung wurde seine Verurteilung aufgehoben. Egal wie oft du in deinem Leben draußen vor der Tür stehen musstest, Jesus lädt dich ein, in sein Reich hineinzukommen, zu ihm zu gehören. Der Text sagt uns, dass der Kämmerer dann voll Freude seine Straße weitergezogen ist. Die Tradition sagt uns, dass als er wieder nach Hause gekommen ist, dass er anderen von Jesus erzählt hat und die christliche Gemeinde in damaligen Äthiopien gegründet hätte. Wie soll dein Leben weitergehen? Jesus lädt dich auch ein, die Freude des neuen Lebens zu finden. Aber dafür müssen wir auch bereit sein, zu uns selber zu sterben. Und das ist die Herausforderung. Wir können nicht erwarten, dass wir so bleiben, wie wir waren. Das ist eigentlich die Botschaft des Evangeliums. Veränderung ist nicht nur möglich. Veränderung ist nötig, uns abzukehren von dem, was uns und die Menschen um uns herum kaputt macht, was wir in Kirchensprache mit Sünde bezeichnen, und uns zu ihm hinzukehren. Seine Veränderung ist deine Einladung zu einem neuen Leben. Amen.